Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Vorstoß von Bundeskanzlerin Merkel, Dieselfahrverbote in Städten per Gesetz zu erschweren, hat geteilte Reaktionen ausgelöst. Die Kanzlerin hatte gestern erklärt, wenn die Grenzwerte für Stickstoffdioxid nur geringfügig überschritten würden, seien Fahrverbote unverhältnismäßig. Das Bundesumweltministerium sagte heute dazu, am Ende entscheide jede Kommune selbst, ob sie eine entsprechende Maßnahme ergreife. Umweltverbände und Oppositionspolitiker kritisierten den Vorschlag und verwiesen auf europaweite Regelungen.
Die Friedberger Landstraße in Frankfurt. Sie ist eine dieser vielbelasteten Pendlerstraßen, die für schlechte Luft sorgen und für schlechte Stimmung im hessischen Landtagswahlkampf. Das mag einer der Gründe sein für den Lösungsvorschlag der Kanzlerin.
Wir wollen hierzu das Bundesemissionsschutzgesetz, also die entsprechenden Gesetze, ändern, dass auf dieser Basis dann auch Fahrverbote unverhältnismäßig sein würden und deshalb in der Regel nicht ausgesprochen werden.
Die Bundesregierung will gesetzlich festlegen, dass Fahrverbote nur dann verhältnismäßig wären, wenn die Grenzwerte deutlich überschritten werden. Genannt wird ein Wert von 50 Mikrogramm Stickoxid statt der erlaubten 40. Von 65 betroffenen Städten blieben dann die allermeisten von Fahrverboten verschont. Nur in den 14 besonders belasteten Kommunen würden sie weiter drohen. Kritik von der FDP.
Was Frau Merkel vorschlägt, kommt viel zu spät, geht zwar in die richtige Richtung, aber wird das Problem nicht lösen. Sie hat bisher versucht, das Thema Fahrverbote auszusitzen. Jetzt wegen der Hessenwahl gerät sie in Panik.
Der Verein Deutsche Umwelthilfe hatte das Thema durch viele Klagen vorangetrieben. Nun bezweifelt die Organisation, dass die Bundesregierung mit nationaler Gesetzgebung überhaupt etwas regeln kann.
Selbst wenn es ihr gelingen würde, das Bundesemissionsschutzgesetz entsprechend zu ändern, würden die Gerichte diese Änderung nicht berücksichtigen können, weil sie sich an europäisches Recht zu halten haben.
Noch ist auch nicht klar, wann eine neue Regelung in Kraft treten könnte. Einen Termin für eine mögliche Gesetzesänderung hat die Regierung noch nicht genannt.
Der Fall des getöteten saudischen Journalisten Khashoggi zieht weitere Kreise. Die Bundesregierung will nach Angaben eines Sprechers jetzt auch prüfen, ob bereits genehmigte Rüstungsexporte an Saudi-Arabien ausgeliefert werden. Kanzlerin Merkel hatte gestern erklärt, dass es vorerst keine weiteren Ausfuhren geben werde. Saudi-Arabien hatte am Wochenende eingeräumt, Khashoggi sei im saudischen Konsulat in Istanbul getötet worden.
Ein Radarsystem zur Ortung von Artillerie. Erst Mitte September hatte die Bundesregierung den Export von 4 dieser Anlagen an Saudi-Arabien genehmigt. Eine umstrittene Entscheidung, die jetzt möglicherweise überprüft wird. Denn die Bundesregierung will nach dem Tod des saudischen Journalisten Khashoggi Rüstungsexporte an Saudi-Arabien erst einmal auf Eis legen. Wirtschaftsminister Altmaier hofft, dass dabei ganz Europa an einem Strang zieht.
Nur wenn alle europäischen Länder sich einig sind, dann macht dies Eindruck auf die Regierung in Riad. Es hat überhaupt gar keine Folgen positiver Art, wenn wir, was wir jetzt tun, unsere Rüstungsexporte im Augenblick nicht weiter durchführen, wenn aber dann gleichzeitig andere Länder diese Lücke füllen.
Saudi-Arabien ist derzeit der zweitwichtigste Kunde für die deutsche Rüstungsindustrie mit Einzelgenehmigungen im Wert von über 416 Millionen Euro in den ersten 9 Monaten dieses Jahres. Der Stopp von Waffenexporten sei mehr als überfällig, so die Linke.
Die Menschenrechte werden in diesem Land in den Dreck getreten und Saudi-Arabien führt einen verheerenden Krieg gegen das Land Jemen, infolgedessen Millionen Menschen dort auch von Hunger betroffen sind.
Die Bundesregierung muss jetzt über den Rüstungsexportstopp hinaus handeln, sonst macht sie sich außenpolitisch völlig unglaubwürdig. Das andere ist, die Reformbemühungen des jungen Kronprinzen Salman in Saudi-Arabien sind dadurch erstmal unglaubwürdig geworden. Das wird lange Zeit brauchen, bis man sich da wieder angenähert hat.
Morgen beginnt in Riad eine internationale Wirtschaftskonferenz. Als Reaktion auf Khashoggis Tod haben zahlreiche Vertreter aus Politik und Wirtschaft abgesagt. Zuletzt auch Siemens-Chef Käser.
Warum Saudi-Arabien Waffentechnologie aus Deutschland bezieht, obwohl die Rüstungsexporte laut Koalitionsvertrag beendet werden sollten, dazu haben wir auf tagesschau.de einen Hintergrundbericht. Der US-Sicherheitsberater Bolton hat in Moskau über den Fortbestand des INF-Abrüstungsvertrags verhandelt. Das Abkommen verbietet seit dem Ende der 80er Jahre atomare Mittelstreckenraketen. Nach dem Gespräch erklärte der russische Sicherheitssekretär Patruschew die Bereitschaft seines Landes, Differenzen auszuräumen. US-Präsident Trump hatte gedroht, den Vertrag zu kündigen. Die USA und Russland werfen sich gegenseitig vor, dagegen zu verstoßen.
In diesem Gästehaus ist am Abend US-Sicherheitsberater Bolton mit dem russischen Außenminister zusammengekommen. Der sagt vorher, Russland sei weiter zu einem Dialog mit den USA bereit. Wir warten auf offizielle Erklärungen unserer amerikanischen Kollegen. Wenn US-Sicherheitsberater John Bolton uns die geben kann, werden wir zuhören und die Situation danach beurteilen. Gesprächsstoff gibt es viel. Die USA werfen Russland vor, neue Raketen entwickelt zu haben, die weiter fliegen könnten als nach dem INF-Vertrag erlaubt. Russland sagt, die getesteten Reichweiten dieses Systems seien im erlaubten Bereich. Umgekehrt fühlt sich die Führung in Moskau durch das US-Raketenabwehrsystem in Osteuropa bedroht und sagt, die USA verletzten den Vertrag. Wer von beiden recht hat, können selbst Forscher ohne Zugang zu Geheimdokumenten nicht sagen. Aber eigentlich könnte man diese Probleme innerhalb des Vertrags lösen. Es gibt da die besondere Überprüfungskommission, in der sich beide Seiten zusammensetzen und reden sollten. Aber sie haben das nicht genutzt. Hinzu kommt, dass China, ein Konkurrent von beiden, nicht an den Vertrag gebunden ist. Das will Trump ändern. Der einseitige Rückzug der USA bedeutet negative Folgen auf vielen Seiten. China die Schuld für diesen Rückzug zu geben, ist aber ein großer Fehler. Bislang halten sich Russlands Spitzenpolitiker noch zurück. Erst will man sich anhören, was der nationale Sicherheitsberater der USA, Bolton, hier in Moskau zu sagen hat. Doch dann, so schon angekündigt, wird eine Antwort aus Moskau nicht lange auf sich warten lassen.
Der INF-Abrüstungsvertrag von 1987 leitete das Ende des Kalten Krieges ein. Die Mittelstreckenraketen mit Atomsprengköpfen waren in den 80er Jahren ein Auslöser der westdeutschen Friedensbewegung. Der damalige US-Präsident Reagan erreichte den Abrüstungsvertrag mit dem sowjetischen Generalsekretär Gorbatschow. Wohl nicht zuletzt, weil die Wirtschaft im Ostblock am Boden lag.
Es war heute vor 35 Jahren die Friedensbewegung auf ihrem Höhepunkt. In Bonn demonstrierten fast eine 500.000 Menschen gegen Atomwaffen. Aber es dauerte noch weitere 4 Jahre, bis die damalige Sowjetunion und die USA den INF-Vertrag über die Vernichtung aller Flugkörper mit mittlerer und kürzerer Reichweite sowie deren Produktionsverbot unterzeichneten. Die ersten Pershing-2-Raketen wurden aus Deutschland abgezogen, die russischen SS-20 aus dem damaligen Ostblock. Die Abrüstung hatte begonnen.
Für uns Europäer ist der INF-Vertrag ein Kernelement unserer Sicherheit. Und deshalb muss es jetzt auch darum gehen, Wege aufzuzeichnen, wie diese Sicherheit erhalten werden kann.
Die Grünen fordern, dass die Pläne von Präsident Trump gestoppt werden müssen. Noch immer würden in Deutschland atomare Sprengköpfe lagern. Die Amerikaner sollten sie abziehen, anstatt sie zu modernisieren.
Es muss alles dafür getan werden, auch von Seiten der Bundesregierung, dass am INF-Vertrag festgehalten wird. Das ist eine der zentralen Säulen für Abrüstung international.
Nach dem Ende des Kalten Krieges fürchten Politiker und Experten eine Rückkehr der atomaren Aufrüstungsspirale.
Wir haben heute weniger Vertrauen zwischen Russland auf der einen Seite und dem Westen der NATO auf der anderen Seite als selbst in den Zeiten des Kalten Kriegs, als man nämlich intensiv miteinander verhandelte. Im Augenblick verhandeln wir über gar nichts.
Auch die NATO in Brüssel wird sich mit der amerikanischen Ankündigung befassen.
Beim ersten nationalen Stahlgipfel haben sich mehrere Bundesländer zu einer Stahlallianz zusammengeschlossen. Beteiligt sind Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Bremen, Hamburg und das Saarland. Die Branche stehe vor großen Herausforderungen, hieß es in Saarbrücken. Die neuen US-Einfuhrzölle, Überkapazitäten und der EU-Emissionshandel lassen die rund 85.000 Stahlarbeiter um ihre Zukunft bangen.
Der Politik Feuer machen, das ist ihr Ziel. Rund 2000 Stahlarbeiter sind zum ersten nationalen Stahlgipfel gekommen. In Saarbrücken wollen sie für die Zukunft ihrer Arbeitsplätze kämpfen.
Ich mache mir halt Sorgen, wie es weitergeht. Man ist jetzt schon seit 26 Jahren in der Stahlindustrie und man hat auch Auszubildende, wo jetzt anfangen zu lernen. Und da ist auch unser Bestreben, dass das halt weitergeht, dass die Leute halt Zukunft haben.
Seine Sorgen sind berechtigt, denn die deutsche Stahlindustrie ist unter Druck. Steigende Kosten für den Ausstoß von Treibhausgasen im Emissionshandel, US-Sonderzölle, Billigimporte aus China. Die Branche hofft auf Brüssel.
Am Ende des Tages wird es darauf ankommen, dass sich die Europäische Kommission, die Europäische Union stark erweist und mit Schutzmaßnahmen sich gegen diesen unfairen Handel auf den Stahlmärkten wehrt.
Die heimische Stahlbranche ist ein wichtiger Faktor für den Industriestandort Deutschland. In Saarbrücken wollen Unternehmen, Gewerkschaften und Länder ihre Kräfte bündeln. In einer gemeinsamen Allianz fordern die stahlproduzierenden Bundesländer unter anderem eine Entlastung beim Emissionshandel, eine Kompensation für steigende Strompreise und den Schutz vor Billigimporten, zum Beispiel indem man sie teurer macht.
Wie viel CO2 steckt denn in einer Tonnage Stahl, wenn sie aus China kommt? Und haben wir dort auch Möglichkeiten, sie entsprechend auch zu belegen? Es gibt ja bereits schon seit längerer Zeit mal die Idee auch einer CO2-Steuer.
Auf solche und andere Maßnahmen setzen auch die Arbeitnehmer in der Stahlindustrie ihre Hoffnungen.
Italien hält trotz Kritik an der geplanten höheren Neuverschuldung fest. Finanzminister Tria sprach in einem Brief an die EU-Kommission von einer schwierigen, aber notwendigen Entscheidung. Ministerpräsident Conte erklärte, ohne höheres Defizit würde Italien in eine Rezession gleiten. Die EU wirft der Regierung in Rom vor, europäische Regeln zu verletzen. Morgen will die EU-Kommission über ihr weiteres Vorgehen entscheiden. Die britische Premierministerin May hat dem Parlament die Ergebnisse des EU-Gipfels zum Brexit vorgestellt. Sie steht nicht nur parteiintern unter Druck, sondern auch öffentlich nach der Großdemonstration gegen den Brexit vorgestern in London. Ungelöst sind nach wie vor die Probleme, die sich dadurch ergeben, dass Irland in der EU bleibt, Nordirland aber austritt.
Sie warten geduldig, dass Theresa May Downing Street verlässt. Doch die Premierministerin wählt den Hinterausgang. Nicht noch mehr Aufmerksamkeit. Am Wochenende hatten mit zum Teil aggressiver Wortwahl Tories erneut ihren Rücktritt gefordert, nachdem der EU-Gipfel keinen Durchbruch brachte. Heute versucht die Premierministerin dennoch auf Fortschritte zu verweisen. Alles in allem haben wir 95% des Brexit-Abkommens geregelt. Es bleibt ein Punkt, ein bedeutender, der nicht geregelt ist. Und zwar die irische Grenze. Um eine harte Grenze zwischen Irland und dem britischen Nordirland zu vermeiden, hatte die EU vorgeschlagen, dass Nordirland weiterhin in der Zollunion verbleiben kann. Damit würden die Grenzkontrollen in die irische See verlegt werden. Das lehnt Theresa May strikt ab. Es würde das Königreich spalten. Sie fordert erneut ein temporäres Zollgebiet mit der EU für das gesamte Königreich und schließt im Notfall auch eine Verlängerung der Übergangsphase nicht aus. Kritik kommt von allen Seiten. Das wird eine nicht endende Übergangsphase mit einem Ausgang, den keiner vorhersehen kann, worüber wir keine Kontrolle haben. Einige Abgeordnete kritisieren auch, dass Theresa May den Protestmarsch gegen den Brexit am Wochenende von Hunderttausenden ignorieren würde.
Die kommenden Tage dürften für Theresa May zu den schwierigsten in ihrer Amtszeit werden. Mehrere Tory-Abgeordnete drohen mit Misstrauensanträgen. Bislang hatte Theresa May unvermeidbare Konflikte in ihrer Partei hinausgezögert. Nun rennt ihr die Zeit davon.
Im Prozess um vergiftete Babynahrung ist ein Mann in Baden-Württemberg zu 12,5 Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht Ravensburg sprach ihn am Abend wegen versuchten Mordes und versuchter räuberischer Erpressung schuldig. Der 54-Jährige hatte vor etwa einem Jahr Gläser mit Babynahrung in Supermärkten platziert, die eine tödliche Dosis Gift enthielten. Er wollte dafür fast 12 Millionen Euro erpressen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 23. Oktober.
Der Südwesten Deutschlands profitiert noch von einem Atlantikhoch, sonst sorgt tiefer Luftdruck für windiges, wolkiges und teilweise nasses Wetter. Im Süden gibt's heute Nacht dichte Wolken, es regnet aber kaum, sonst gebietsweise klar. Von Norden breiten sich schon bald Regenwolken aus. Morgen in der Südwesthälfte zunächst teilweise freundlich, im Norden und Nordosten viele Wolken, die sich mit Regen südwärts ausbreiten. An der Nordsee heute noch bis 11 Grad, an den Alpen leichter Frost. Morgen im Fichtelgebirge nur 7, am Oberrhein immerhin bis 16 Grad. Am Mittwoch verbreitet Wolken und es regnet etwas. Im Nordstau der Alpen fällt auch kräftiger Regen. In den folgenden Tagen teils wolkig, aber nicht mehr allzu viel Regen, teils freundlich und es wird wieder etwas wärmer.
Ingo Zamperoni meldet sich um 22.15 Uhr mit diesen Tagesthemen. Neue Gesetze statt sauberer Luft, wie die Kanzlerin Dieselfahrverbote verhindern will und wie weiter mit den Rüstungsexporten, der schwierige Umgang mit Saudi-Arabien. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.